Ab nächster Woche fängt mit der Frühlingssession aus Feilschen im Parlament wieder an. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, Zeit für unsere Vorschau. Im Zentrum des nationalrätlichen Programms steht sicher das Entlastungsprogramm 27. Da wird in fast allen Bereichen gespart und darum um jeden Franken gerungen werden. Gleichzeitig soll das Armeebudget schneller als geplant erhöht werden. Weiter wird sich die Grosse Kammer in dieser Session auch mit der Neutralitätsinitiative von der SVP befassen. Wir diskutieren vorab, wie immer an dieser Stelle, mit meinen Gästen, beiden Zürcher Nationalräten, Priska Seiler-Graf von der SP und Beat Walti von der FDP. Grüezi miteinander. Bevor wir auf das Entlastungsprogramm zu reden kommen, aktuell in dieser Frühlingssession ebenfalls auf dem Programm ist auch der vom Bundesrat geplante Solidaritätsbeitrag für die Opfer und die Angehörigen von dieser Brandkatastrophe in Grand-Montana, Priska Seiler-Graf. Es wäre das erste Mal, dass der Bund in dieser Form auf eine Brandkatastrophe reagiert.
Ja, also ich glaube, die Brandkatastrophe ist auch von einem Ausmaß, wie wir so auch noch nie gehabt haben. Und ich finde es richtig und es ist auch ein Akt der Menschlichkeit, dass man auch auf Bundesebene da jetzt einen Beitrag spricht für die Opfer von dieser Brandkatastrophe.
Beat Wald, das Geld würde zusätzlich kommen zu der regulären Opferhilfe, zu den Sofortzahlungen, die auch der Kanton Wallis schon gesprochen hat. Braucht es da dafür jetzt ein dringliches Bundesgesetz?
Ja, das ist eine gute Frage. Die Tragödie hat natürlich ganz viele Perspektiven oder Aspekte, die man muss berücksichtigen muss. Der menschliche hat Priska Seiler-Graf erwähnt. Das ist jetzt auch, wird immer mehr aufgeschafft. Es gibt die Vollzugsthemen, was für Kontrolle, also was für Vorschriften gibt es, wie werden die vollzogen, umgesetzt, kontrolliert. Wer ist zuständig für was? Das muss wirklich aufgeschafft werden. Und dann gibt es natürlich das ganz direkte Leid der Opfer, wo zum Teil ein finanzielles ist, zum grössten Teil nicht ein finanzielles, aber die finanzielle Ebene kann natürlich dazu beitragen, dass das Leid ein bisschen weniger schwer lastet, oder, auf den Betroffenen. Und darum, glaube ich, und auf das schauen ja auch andere, wie zum Beispiel das Ausland, wie man merkt, wo auch stark Italien betroffen ist. Italien, wo sich stark involviert, aus verschiedensten Gründen, aber auch verständlich, finde ich. Dort geht es auch darum, klar zu machen und sicherzustellen, dass die Opfer jetzt nicht nochmal Opfer vom System werden, wo einen langen, beschwerlichen Weg muss zurückgelegt werden, bis man dann mal quasi auch finanzielle Gerechtigkeit oder Entschädigung erfährt. Dort, glaube ich, braucht es Flexibilität und vielleicht braucht es für das ein Bundesgesetz, was für mich nicht beantwortet ist. Mit dem ist dann die Frage, wer trägt letztlich die Lasten, weil das, was da passiert ist, liegt vollzugsmässig ganz klar im Zuständigkeitsbereich der Kantone und Gemeinden. Und wir pflegen und ehren den Föderalismus in der Schweiz. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man dann auch in schwierigen Situationen das System so praktiziert, wie es eigentlich besteht. Und dass nicht der Bund dann da mit Gießkannen über alles etwas drüber lehrt, wo gerade niemand sonst daran gedacht hat. Und auf der anderen Seite eben ist jetzt das eine absolute Ausnahmesituation, wo man auch muss aufpassen, dass nicht noch ein Reputationsschaden daraus
entsteht. Also in Pflicht genommen müsste, sagt Beat Walti, die Verantwortlichen, also der Kanton, Gemeinde, Versicherungen und nicht primär der Bund.
Also es ist natürlich in Kantonskompetenz, da hat Beat Walti recht. Und ich will jetzt hier kein Urteil fällen, ohne dass die Untersuchungen abgeschlossen sind. Die laufen ja unter Hochdruck und man ist ja sehr grosszügige Vorverurteilungen. Da möchte ich wirklich nicht mitmachen. Ich glaube, es ist ein Versagen an vielen Orten. So eine schreckliche Katastrophe, so ein schrecklicher Unfall kann nicht passieren, wenn nur etwas nicht funktioniert. Und da geht es jetzt wirklich auch darum, abzuklären, wer hat eine Mitschuld. Und dann sind das natürlich selbstverständlich auch strafrechtliche Fragen und auch versicherungstechnische Fragen. Froh wird es ja wahrscheinlich sein, dem Solidaritätsfonds. Da geht es natürlich jetzt einfach darum, dass man die Opfer stützt, oder, die wahnsinnige finanzielle Auslagen auch jetzt haben. Oder man denkt nur an die Angehörigen von diesen Brandopfern, die immer noch irgendwo in den Spitälern sind, nicht dort, wo sie wohnen, nicht dort daheim. Und die natürlich froh sind, wenn die Angehörigen sie können besuchen, ihnen Beistand leisten und so weiter. Und ich meinte, wir haben schon mal so einen Solidaritätsfonds gehabt, nämlich wo das Attentat war im Hatschepsut-Tempel in Ägypten. Dort hat man auch relativ schnell und unbürokratisch mit dem Terrorakt. Ja. Genau. Ich meinte, das ist nicht völlig neu, das Instrument. Andere Länder machen das übrigens auch.
Gut, es ist vielleicht neu jetzt im Zusammenhang mit einer Brandkatastrophe, ja, weil da kommen ja auch kritische Stimmen, die sagen, es wird ein Präjudiz geschaffen für eine Ungleichbehandlung. Also welches Opfer oder welches Ereignis ist jetzt gross genug oder schwer genug für so einen Fonds? Welche, und man soll ein bisschen, ja, die Opfer gegeneinander ausspielen.
Es ist natürlich schon so, oder? Ich meine, also das Schwerwiegen und die Grösse der Brandkatastrophe ist natürlich wirklich enorm. Und wenn man ein Einzelschicksal hat, dann wird einem nicht in diesem Umfang geholfen, obwohl es für einen selber genauso schlimm ist. Oder auch wenn man jetzt vielleicht Angehöriges verliert in einem Brand, oder? Wo man aber der Einzige ist. Ja, klar, das Problem bleibt bestehen, das stimmt.
Gut, vielleicht noch kurze Antwort zu dieser möglichen Ungleichbehandlung oder Wertung von schlimmer betroffenen Opfern zu weniger schlimm betroffenen Opfern.
Ja, ich glaube, das ist nicht nur eine mögliche oder behauptete Ungleichbehandlung, sondern es ist genau die Frage, oder tut man die Einzelperspektive da im Mittelpunkt stellen oder die Grösse vom Ereignis. Und für die einzelnen Betroffenen ist der Verlust ist ein Verlust oder die Verletzung ist eine Verletzung. Und da spielt keine Rolle, ob noch 20 oder 30 andere rundum das Gleiche hatten. Auf der anderen Seite sieht man an diesem Fall auch exemplarisch, dass halt einfach die öffentliche Meinung, Wahrnehmung eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt und zunehmend eine wichtige Rolle. Auch übrigens für die Glaubwürdigkeit von unserem System, von der Gesetzgebung, von der staatlichen, hoheitlichen Gewalt, die da irgendwo auch im Spiel ist, beurteilt wird von den Leuten. Und wir haben auch ein Interesse daran, die Glaubwürdigkeit im Auge zu haben. Jetzt als Regulator, glaube ich, muss man das. Und da muss man sich doch auch fragen, was muss man machen, damit die Leute daran glauben, dass unser Staatswesen, unsere Verwaltungen funktionieren und in den entsprechenden Situationen richtig reagieren. Und da kann es halt dazu kommen, dass man muss abwägen und ein Wertungsurteil machen, ob jetzt ein Punkt überschritten ist, wo man muss einschreiten oder nicht. Und darum glaube ich, sollte man auch das sachlich anschauen. Wir müssen schauen, dass es das nicht einen wüsten Hickhack gibt. Ich glaube, das würde der Sache und den betroffenen Menschen nicht gerecht. Und darum muss es da irgendeinen vernünftigen Weg geben.
Gut, das wird auch Thema sein in dieser Session, wie auch das Entlastungsprogramm. Priska Seiliger, auf Schulden von heute sind Steuern von morgen. Darum will man die angespannte Finanzlage beim Bund mit Sparmaßnahmen wieder ins Lot bringen. Dafür hat es ein eigenes erstelltes Entlastungspaket gegeben, Massnahmenkatalog, der auch auf dem Sparen beruht. Zuerst aber zu der Diagnose. Es heisst, ein strukturelles Defizit, laufend steigende gebundene Ausgaben. Darum sind wir dort, wo wir jetzt sind. Teilen Sie die Einschätzung?
Nein, die teile ich in dieser Dramatik wirklich nicht. In der Tendenz schon, aber ich glaube, das können wir auch tragen. Also ich finde, Entlastungspaket ist ja ein Euphemismus erster Güte. Es ist ein Abbauprogramm, das da kommt. Und ganz klar, also ein Kahlschlag, den der Bundesrat da vorschlägt.
Sparbasiert.
Genau. Weil man will das Geld, das jetzt fehlt, einsparen. Und es geht durch alle Bereiche. Auch Bereiche, die uns wehtun, wie Bahninfrastruktur, Bildung, Gebäudeprogramm und so weiter. Man hat sie jetzt schon gesehen im Ständerat. Es kommt dann gar nicht so aus, wie sich das der Bundesrat vorgestellt hat. Ich weiss, was dann noch zurückbleibt, wie das Hündchen gerupft wird.
Also bis jetzt haben wir nach dem Ständerat das Entlastungspaket.
Eben. Das heisst einfach, dass man als doch auch der Meinung ist, man sagt, sparen. Bei der Ausgabenseite müssen wir etwas machen, aber man sieht auch, dass die Ausgaben ja nicht sinnlos sind, oder? Dass die wirklich auch Aufgaben betreffen, die jetzt halt der Staat muss machen, die der Staat leisten muss. Und mich persönlich stört es natürlich, dass man nie von der Einnahmenseite ausgeht, dass man nie über die Einnahmenseite diskutiert. Laut Karin Keller-Sutter haben wir ja kein Einnahmenproblem, sondern nur ein Ausgabenproblem. Und ich glaube, so kann man das halt schon nicht ganz anschauen, wenn man nicht überlegt, wo könnte man jetzt vielleicht doch auch noch zu mehr Einnahmen kommen. Aber das werden wir vielleicht noch diskutieren.
Genau, vielleicht zuerst eine allgemeine Einschätzung. Also strukturelle Defizite, aus dem Ruder laufende, steigende, gebundene Ausnahmen. Kein Einnahmen, sondern ein Ausgabenproblem. Teilen Sie die Einschätzung?
Ich teile die 100%. Ja, das finde ich gut, dass wir da einmal eine klare Differenz haben. Ja. Wenn man schaut, wie sich die Einnahmen entwickelt haben über die letzten Jahre und Jahrzehnte, dann kann man sagen, das ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Alle Kurven zeigen auf, die Steuern der natürlichen Personen haben deutlich zugenommen, von den Unternehmungen haben zugenommen. Und das lange gleich nicht. Und da sind wir genau am Punkt. Also wenn die Einnahmen dauernd zunehmen, und die Ausgaben trotzdem nicht gedeckt werden, dann müssen wir sich halt wirklich fragen, ob man die Ausgaben richtig priorisiert hat. Und um das geht es letztlich. Man kann sich lustig machen über den Begriff oder den kritisieren, ob jetzt das ein Entlastungspaket oder ein Sparpaket ist oder wie auch immer. Mit dem will sagen, das spielt für mich ein bisschen weniger eine Rolle. Fakt ist, dass praktisch ausnahmslos weniger mehr ausgibt und nie nicht wirklich richtig gespart. Also es werden der Staat und seine Leistungen werden überhaupt nicht in Frage gestellt. Und ich verstehe auch alle Betroffenen, muss ich sagen, die in diesen Budgetbereich, wo sie zu spüren bekommen, dann quasi den Kamm bestellen und Widerstand leisten, weil das für niemanden angenehm ist, wenn plötzlich weniger Geld zur Verfügung steht für das, was einem näher und wichtig ist und wo die Leute auch mit Überzeugung dahinter stehen. Das will ich auch überhaupt nicht in Abrede stellen. Wir alle finden das Wichtigste, was wir selber machen und darin engagiert sind und so. Und darum ist das ein politischer Prozess. Aber wenn man schaut, oder, das sind irgendwie 3% vom Haushalt, wo wir darüber diskutieren, dann muss es möglich sein in einer Finanzplanung. Oder? Das ist ja nur ein Teil, ist jetzt kurzfristig, sondern es geht auch um die Planung von den nächsten Jahren. Mittelfristig muss es also möglich sein, in diesem Bereich eine Ausgabenentwicklung zu gestalten. Und wenn wir diese Fähigkeit nicht mehr haben, ich meine, dann können wir uns selber auf und das wäre ein grosser Fehler.
Also der Bundesrat hat ja schon mal ein bisschen gestutzt gehabt, bevor es überhaupt in den Ständerat kam. Der Ständerat hat dann nochmals eigentlich 1 Milliarde mehr noch wollen, oder will er mehr ausgeben, als der Bundesrat ursprünglich gedacht hat. Wir kommen vielleicht noch darauf, was man will streichen und Sie haben zum Teil schon angetönt, was da betroffen ist, was man nicht will antasten, aber ist, und das ist ja eigentlich einer der grossen Kostenpunkte vom Bund, ist der Finanzausgleich bei den Kantonen. Und da hat der Ständerat lange darüber debattiert, über höhere Gebührensteuerbelastungen beim Rausnehmen aus der zweiten und aus der dritten Säule. Das sind so die grossen, es hat ganz viele andere Bereiche, aber das sind so die grossen Punkte, die halt auch recht einschenken. Also zuerst einmal Finanzausgleich und Kantone.
Also ich würde jetzt auch wirklich davon absehen, etwas im Finanzausgleich zwischen den Kantonen zu ändern. Das ist ein sehr austariertes, hochst komplexes System, das eine gewisse Akzeptanz hat.
Und würde es nie mehr so herbringen, wie es jetzt ist.
Genau, also das würde ich unterschreiben, ja. Und ich würde sagen, Finger weg davon. Wirklich Finger weg davon. Weil ja klar, ich meine, wir als Zürcher, in einem Zürcher könnten sagen, ja, ja genau, wir sollen jetzt, wie wir geben alles auf Bern. Aber nein, ich glaube, das ist ganz gut so, wie es ist. Also bitte, wir kriegen das nie mehr besser her. Das muss ich wirklich sagen. Nein, aber es gibt ja vielleicht auch noch andere Ideen, die
und
vielleicht weniger
sind. Was ist mit der zweiten und der dritten Säule? Das schenkt auch ein, je nachdem, wie man es machen würde. Ob ja. Man es soll entlasten, so wie es jetzt ist, oder ob man es eben mehr besteuern soll.
Ja, also da hätte ich natürlich Musik gehört dafür gesehen. Also da fände ich jetzt, das wäre ein gangbarer Weg. Aber da, also die politischen Realitäten werden das nicht zulassen. Das sehe ich vollkommen. Ich wäre jetzt da noch dafür. Aber es gibt ja vielleicht auch noch andere Einnahmemöglichkeiten, Steuereinnahmemöglichkeiten, wie jetzt die Idee, die jetzt wieder aufs Tapet gebracht wird mit einer nationalen Grundstückgewinnsteuer. Das ist etwas, das jetzt wieder heiß diskutiert wird. Ich glaube, wo auch wieder ein Antrag jetzt kommt, den wir wahrscheinlich im Nationalrat werden dann beraten. Was mir einfach auch noch wichtig ist, oder? Wenn man sagt, man spart beim Bund, oder? Dann sind ja Aufgaben, die erfüllt werden müssen. Kann dann vielleicht der Bund nicht mehr seinen Beitrag leisten, die müssen aber gleich erfüllt werden. Sprich, das Geld müssen dann Kantone, also erhöht Ausgaben bei den Kantonen, dann sind wir dort wieder gleich weit. Und Kantone, was machen Kantone? Die geben es oben an die Gemeinden. Also ich meine, gerade im sozialen Bereich passiert das, wird das genau passieren. Ich bin noch Vorstand vom Schweizerischen Gemeindeverband und wir haben grosse Bedenken wegen dem Entlastungspaket. Das ist jetzt gar nicht Links-Rechts-Diskussion, sondern einfach aus Sicht der Gemeinden. Dass am Schluss müssen dann Gemeinden rauf mit den Steuern. Und das kann es irgendwie auch nicht sein, damit wir können sagen wir haben den Bund jetzt entlastet. Abgesehen davon, unsere Staatsverschuldung ist ja...
Lassen wir es mal schnell da.
Gut, wir lassen es mal schnell da.
Wir gehen mal auf diese Seite. Also, vielleicht, gut. Vielleicht zuerst einmal Ihre Einschätzung. Priska Seiler-Graf sagt, der Finanzausgleich, dass wir den nicht antasten wollen, das würde sie unterstützen, weil der findet, so ein Konstrukt bringen wir sehr wahrscheinlich so nie mehr her. Teilen Sie da die Einschätzung?
Die Schlussfolgerung ist vielleicht richtig, aber ich finde es betrüblich, weil der Finanzausgleich, und es geht ja vor allem auch um eine Aufgabenteilung, oder? Bei dieser Frage, es geht nicht nur ums Umschieben von Geld, sondern es geht auch um die Frage, wer ist im föderalistischen System für was zuständig und wer zahlt dann für die entsprechenden Aufwendungen und Kosten, wer profitiert auch davon, dann spiegelbildlich natürlich. Und das ist von mir aus viele Magen. Die beste fundamentale Kritik am Entlastungspaket, die ich kenne, ist, dass gleichzeitig ja die Diskussion läuft über die Massnahmenentflechtung. Wir haben ursprünglich im Finanzausgleich, also das heisst ja NFA heisst er, und das heisst nicht neue Finanzausgleich, sondern neue Finanz- und Aufgabenverteilung, irgendwie so ist die Abkürzung. Also, beim ursprünglichen Finanzausgleich ist es eben nicht nur ums Geld gegangen, sondern immer auch um die Aufgaben. Und wir haben immer mehr Bereiche, wo das sich irgendwie vermischt und nicht mehr klar ist, wer für was wirklich gerade steht. Und der bittere Spruch, wer zahlt, befiehlt, hat etwas Reinigendes, oder? Für alle, die entscheiden müssen. Weil wenn man überlegt, dass einem das dann auch etwas kostet, schaut man auch die Positionen ganz anders an und sagt, ist das der richtige Mitteleinsatz oder nicht. Wenn immer andere zahlen für das, was wir hier entscheiden, dann nachher geht man einfach die Reinzahlung einschicken.
Das
ist viel einfacher. Ja. Und darum glaube ich, das ist die fundamentale Frage, die immer ein bisschen mitschwingt. Die Diskussionen laufen einen Weg schon. Und ich hoffe, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ich hoffe, dass das gelingt. Eigentlich ist ein Ausgleichssystem, das die grosse Mehrheit bezieht und ganz wenige reinzahlen, ist eine Fehlkonstruktion. Wie wollen Sie das je können anpassen?
Also nur schnell zum Erklären, das ist heute so, oder? Also wir haben weniger Geber und mehr Bezüger.
Genau.
Ist doch kein Geber, wenn man es nicht auch hat. Also, Entschuldigung.
Ja, natürlich, man kann das so sagen, aber das bedingt natürlich eine gewisse, sagen wir mal, eine Gesamtschau und Grosszügigkeit auf Seite der Nehmer. Und dann dort nicht einfach das grosse Geschrei, wenn es mal um irgendeine Diskussion geht, ob eine Aufgabe oder Finanzen neu verteilt werden. Und wenn es dann einfach kurzfristig darum geht, dass einem das Hemd näher ist als der Job, dann kennt der Finanzausgleich so, wie wir ihn haben, nur eine Richtung, nämlich immer mehr umverteilen zu Lasten von immer weniger. Und das ist einfach kein gutes System. Idealerweise hat man eine Drittelsstruktur, oder? Ein Drittel, der bezieht, ein Drittel, der neutral ist in der Mitte und kann ein bisschen den Schiedsrichter spielen und ein Drittel, der zahlt. Also das wäre eine gute Grundstruktur und idealerweise wären das nicht immer die gleichen. Oder?
Aber so ist es nie gewesen, oder? Auch nicht, wo man es eingeführt
hat. Selbstverständlich ist es nicht so. Selbstverständlich hat der Kanton Glarus oder nicht das gleiche Potenzial wie der Kanton Zürich und Zug und so. Und es gibt ja auch Bewegungen, das sieht man. Aber das ist eine Diskussion für sich. Ich finde, sonst oder, muss man sich halt schon auch bei all den Positionen, die da betroffen sind, die Frage stellen, was ihr immer gerne kritisiert, wenn es um steuerliche Massnahmen geht, zum Beispiel sind die sogenannten Mitnahmeeffekte. Oder wir zahlen natürlich, wir finanzieren heute einen Haufen, wo auch Leute und Organisationen zugutekommt, wo nicht nötig ist im Sinne von findet es denn statt oder nicht. Also ich nehme ein Beispiel.
Gebäudeprogramm zum Beispiel.
Gebäudeprogramm ist ein Klassiker. Wenn nach 20, 30 Jahren mein Heizsystem aussteigt, dann gibt es heute einfach bessere Alternativen. Dann mache ich sowieso eine Wärmepumpe und werde nicht freiwillig eine Öl- oder Gasheizung installieren. Nein, also das würde ich jetzt sagen, also, in der grossen Zahl.
Um das zu erklären, also, es macht keinen Sinn, dort etwas zu unterstützen, wenn der Prozess auch von alleine funktioniert.
Exakt. Oder die einzelnen Entscheider, die kommen sowieso zu dem Entschluss und die sagen, das ist noch nicht, dass es noch 2.000 oder 4.000 Franken Subvention oder Staatsbeitrag gibt an das. Nehme ich natürlich, wenn ich es überkomme, wieso auch nicht, oder? Aber ich mache es nicht wegen dem. Das sind die Mitnahmeeffekte, oder? Und das gibt es auch andernorts. Ich denke, ein ganz heikler Punkt ist immer die Nutzerfinanzierung bei der Bildung, oder? Also Studiengebühren, ein bisschen einfach gesagt, oder? Wie viel sollen ETH-Studierende, wenn es um den Bundesbereich geht, selber zahlen durch Gebühren? Und wie viel wird einfach allgemein durch die Systemlast abgefedert? Dort glaube ich auch, gibt's, da sind wir, wenn man es auch international vergleicht, an einem derart tiefen Punkt, dass es schon Spielraum gibt. Und dann könnte man umgekehrt die ein soziales Problem haben, kann man sicher grosszügige Regelungen finden. Da bin ich der Letzte, der das nicht richtig findet. Das ist ganz wichtig, der Zugang zu diesen Einrichtungen und auch das Abholen oder das Entwickeln vom Potenzial, das in der ganzen Bevölkerung ist. Das ist ja komplett unbestritten. Also mindestens würde ich das nie bestreiten. Aber das ist einfach nicht effizient, wenn man dann sagt, man macht einfach die Gebühren für alle extrem tief, aus Prinzip. Oder? Also dort muss man, dort finde ich, braucht es einfach eine gewisse Offenheit, sich auf die Diskussion einzulassen, wenn man das nicht mehr hat. Ich meine, dann können wir wirklich die Hände in den Schoß legen. Der letzte Punkt, den ich auch noch sagen
möchte. Ja,
Oder wir kommen noch mal dazu, wegen den Einnahmen. Oder die Besteuerung von der Kapitalbezüge in der zweiten Säule. Ich finde, man kann die Diskussion über Steuern und Vorsorge immer führen, aber dann muss man sie im Kontext führen. Und man kann nicht etwas, wo sich eine Generation auf Regeln verlassen hat und darauf eingestellt hat, nachher einfach aus einer kurzfristigen Finanzlaune herumschrauben, wo wirklich Auswirkungen haben für die Leute nachher. Das kann man einfach nicht machen. Und das finde ich, das ist auch es ist schon sachlich falsch, wenn man es genau anschaut. Stimmt es gar nicht, dass die Kapitalbezugsbesteuerung wirklich ein Vorteil ist gegenüber dem Rentenbezug. Wenn man es durchrechnet, kommt man zu anderen Beschlüssen. Und darum finde ich, sollte man wirklich beim Kern bleiben. Ganz hart und mühsam halt, wirklich eine Position nach der anderen durchzusuchen und den Franken umzudrehen und zu entscheiden.
Also, aber das wird ja dann nicht passieren, Beat. Also, ich nehme an, der Nationalrat wird noch weniger kürzen dann. Mit noch weniger Kürzungen einverstanden sein als der Ständerat.
Sie hören es konkret mit einer Vorschau auf die Frühlingssession. Bei mir zu Gast sind die beiden Zürcher Nationalräte Priska Seiler-Graf von der SP und Beat Walti von der FDP.
Wenn wir schon eine Sicherheitspolitikerin hier am Tisch haben, was ja jetzt timingmässig ein bisschen schräg in der Landschaft steht, ist jetzt das, ja, also von außen gesehen, oder, wo vielleicht nicht alle Details kennt, ist jetzt die Ankündigung vom Bundesrat, also dass die Armeeausgaben doch schneller, als man jetzt immer geplant hat, müssen wachsen und man das mit einer massiven Erhöhung der Mehrwertsteuer wird befristet dann finanzieren. Also, das steht doch jetzt total schräg, wenn ihr da bei jedem Punkt müsst um jeden Franken, sage ich, feilschen. Und dann kommt das schräg rein. Aber das soll dann gleich irgendwie gehen.
Ja, gut. Also, das erste Mal gibt der Bundesrat zu, dass es doch ein einnahmeseitiges Problem gibt. Und darum hat er offensichtlich mehrheitlich an einer Steuererhöhung zugestimmt, nämlich mit einer 0,8%igen Mehrwertsteuererhöhung für die Armee.
Aber übrigens ist doch jetzt nicht in der Landschaft,
sondern es kommt nochmal zusätzlich. Ja, die Armee kommt ja schon mehr Geld über. Bis 2032 ist es 1% vom BIP, oder, wo man jetzt erhöht. Und jetzt kommt das noch drauf. Es lange nicht, hat der Bundesrat Pfister gesagt. Wir brauchen noch mehr Geld. Wir brauchen nochmal 31 Milliarden. Ich finde auch, es kommt zu einer. Also der Vorschlag mit der Mehrwertsteuererhöhung, das kommt zu einer Unzeit, wo wir gerade das Abbaupaket jetzt wirklich am Diskutieren sind. Das ist wirklich sehr schwierig. Ich glaube auch, es wird sehr schwer, ich finde das auch nicht ein guter Weg, ich finde das nicht der richtige Weg. Es wird auch sehr schwer, nur schon im Parlament und bei der Bevölkerung habe ich wirklich nicht das Gefühl, dass das wird durchkommen wird und es wird eine Abstimmung geben. Falls es so weit kommt.
Weil es eine Mehrwertsteuererhöhung
ist. Ich frage mich immer, warum der Bundesrat dem zugestimmt hat. Das habe ich mich echt gefragt. Ich weiss nicht, lässt man den Bundesrat Pfister jetzt ins Messer laufen? Sagen, ja, wir lassen ihn jetzt mal machen, wir lassen ihn jetzt mal gehen. Und sagen dann einfach, ja, immerhin haben wir jetzt einen Vorschlag gemacht. Oder da kann man dann immer sagen, ihr habt es nicht wollen, wir hätten einen Vorschlag gemacht. Ich weiss es nicht, was wirklich da dahinter steckt. Ich finde es einfach schwierig, wenn die Armee. Ich bin nicht gegen mehr Ausgaben für die Armee. Ich glaube, wir müssen wirklich im Verteidigungsbereich vorwärts machen. Also, da wäre ich nicht die, die sagen, da läuft alles super, da, wir brauchen nicht mehr Geld. Aber die Armee muss auch beweisen, dass sie mit den Steuergeldern besser umgehen kann. Solange noch die Grossprojekte, die so viele Millionen, Hunderte von Millionen in den Sand gesetzt werden, solange es die noch gibt, noch weiter gibt und jetzt wieder vieles nicht so läuft, sind jetzt viele Grossprojekte wieder auf Rot gesetzt worden. Also warum soll dann die Bürgerin und der Bürger mehr zahlen für eine Armee, die ihre Finanzen nicht im Griff hat? Also das finde ich dann ganz eine schwierige Diskussion.
Also, auch noch eine Einschätzung. Jetzt eben, wir diskutieren darüber, wie wenn wir die Finanzlage, die schwierige Finanzlage, irgendwie wieder ein bisschen ins Lot bringen, kurzfristig, aber auch mittelfristig. Und kurz bevor jetzt ihr anfangt, darüber zu diskutieren, kommt der Bundesrat und sagt, ja, aber da müssen wir jetzt noch mal rundherum und da braucht es gleich mehr Geld. Also ist schon ein bisschen eine schräge Ankündigung.
Auf der einen Seite ist es so, auf der anderen Seite ist es auch ist aus der Situation, aus der Weltlage, glaube ich, für alle verständlich, dass man, dass die Ausgangslage sich so präsentiert. Und Priska Seiler-Graf hat das gesagt, wir haben schon entsprechende Beschlüsse gefasst. Das Dilemma ist, man kann keine Aufbauplanung machen, wenn die entsprechenden Finanzbeschlüsse oder der Rahmen nicht abgesteckt ist. Der Bundesrat Pfister oder der ganze Bundesrat kann nicht einfach ein System bestellen für hunderte Millionen Franken, wenn nicht klar ist, wie die Finanzierung funktioniert. Darum muss man die Frage vorab auch klären. Und das finde ich eigentlich das Gute daran. Selbst wenn es zu einer Volksabstimmung kommt, kann man mit der Bevölkerung die Diskussion führen. Was ist uns das wert? Wie soll unsere Sicherheitsarchitektur aussehen? Dass natürlich der Mitteleinsatz dann auch muss entsprechend effektiv sein und dass man dort eine gewisse Glaubwürdigkeit muss herstellen muss, gerade bei grossen Projekten, das ist selbsterklärend. Das, glaube ich, ist aber etwas, wo man eine Art wie separat muss anschauen muss. Und dann finde ich halt, einfach ist es jetzt aus der längeren historischen Entwicklung heraus, ist es nicht zwingend, dass man die Steuern erhöht für das, weil man einfach über die letzten Jahrzehnte Mittel für die Armee wahnsinnig abgebaut hat. Also wenn man die Kurven anschaut, oder für welche Bereiche, wie viel staatliche Mittel aufgewendet worden sind, Investitionen und oder Ausgaben, dann sieht man, dass man bei der Armee wirklich die sogenannte Friedensdividende eingefahren hat. Und das ist jetzt das Ende dieser schönen Zeit. Oder? Und für das muss das Geld wieder reinkommen. Ich will noch etwas sagen wegen der Steuereinnahmen. Jetzt auch, wir haben vorher Massnahmen diskutiert. Aber was mir wirklich zu kurz kommt beim Ganzen, und ich hoffe, wir haben die Diskussion in den kommenden Monaten mal noch, oder die Einnahmenseite ist ja nicht nur irgendwie ein Steuersatz mal fixe Lohnsumme, Punkt. Oder Gewinn bei den Unternehmungen, sondern das hat auch sehr viel mit Standortpolitik zu tun. Oder? Man sieht, dass unterschiedliche Länder unterschiedlich erfolgreich sich entwickeln, Wirtschaft, Arbeitsplätze, Lohnentwicklung etc. Und was ich ein bisschen vermisse bei all diesen langfristigen Szenarien, ist, dass man wirklich eine erfolgversprechende Standortstrategie hat. Das heißt, in welchen industriellen Bereich wollen wir stark sein, welche sind die wertschöpfungsstarken Bereich von der Wirtschaft, wo Zukunftspotenzial haben. Wie wollen wir in Zukunft auch gute Arbeitsplätze schaffen, wo die Leute höhere Löhne generieren können und damit dann wieder höhere Steuereinnahmen sichern und so. Das ist ein dynamisches System, wie wir so gerne sagen, und nicht einfach eine Milchbüchli-Rechnung unter einer geschlossenen Käseglocke. Und das wird, die Effekte sind bei weitem grösser, oder wenn wir in der Rechnung an den Wachstumsprojektionen ein bisschen umdrehen und an der Projektion dann von den Steuererträgen etc., kann man auch alle Problem lösen. Bloß muss man dann natürlich auch die Massnahmen definieren, die realistischerweise dort anführen. Und man kann nicht einfach sagen, Standortpolitik, also Wirtschaftspolitik interessiert uns nicht und wir geben einfach das Geld aus, wo wir nie nicht wissen, woher das reinkommt.
Standortpolitik machen wir an einem zu einem anderen Zeitpunkt. Ich will noch auf einen sehr emotionalen Punkt zu reden kommen, der in dieser Session jetzt wird im Fokus steht, das ist die Neutralitätsinitiative. Und da geht es ja, also die SVP hat die eingereicht, weil sie gefunden hat, nachdem die Schweiz die EU-Sanktionen übernommen hat, das geht nicht, das ist nicht mehr neutral, das ist Parteiergriffe für eine Seite. Jetzt ist natürlich die Debatte das erste Mal losgelöst von dieser Initiativendebatte überhaupt über unsere Neutralität. Wie wird sie interpretiert oder wie soll sie in Zukunft interpretiert werden, ist jetzt wieder da. Priska Seilengraf, also das heisst, momentan ist sie außenpolitisch so eingesetzt, wir haben Sanktionen übernommen und nähert uns, ich sage jetzt mal ein bisschen den NATO an mit gewissen Übungen, die wir da mitmachen. Sind wir dann neutral, ja, wenn wir das machen?
Ja, absolut. Also ich meine, man muss jetzt schon mal sehen, was die Neutralität eigentlich heisst. Also rechtlich, was wir neutralitätspolitisch machen, ist dann noch eine andere Frage. Aber rechtlich gründet unsere Neutralität auf den Haager Abkommen. Und in denen steht jetzt einfach nicht wahnsinnig viel von 1907. Also grosso modo sind das zwei wichtige Punkte. Wir dürfen nicht uns beteiligen oder eingezogen werden in international, also in einen bewaffneten Konflikt. Steht nicht mal international, einfach in einem bewaffneten Konflikt. Und wir dürfen keine Waffenlieferungen direkt in einen bewaffneten Konflikt machen. Direkt. Indirekt steht zum Beispiel schon nichts in den Haager Abkommen. Und das, nachdem haben wir zu walten und zu handeln. Und wie wir uns sonst bewegen zu dem, was passiert, auch geopolitisch auf dieser Welt, das sind neutralitätspolitische Entscheidungen. Und man muss einfach schon auch klar sehen, man kann natürlich schon ausschliessen, dass es eine UNO-Charta gibt. Und sagen, das Einzige, was für uns relevant ist, ist die Haager Abkommen aus 1907. Ein Konzept übrigens, das gemacht wurde, ist militärisch. Es ist ein militärisches Konzept, wo sich unsere Nachbarländer noch bekriegt haben. Wo Deutschland und Frankreich Krieg hatten. Und wo man froh war, dass man in der Mitte von Europa ein neutrales Land hat, mit Österreich zusammen, ein Pol, der so ein bisschen Ruhe reinbringen sollte. Das war eine ganz andere Welt. Seit dem Zweiten Weltkrieg sieht die Welt anders aus. Wir haben uns Regeln gegeben. Klar ist die UNO unter Druck und die Regeln werden auch viel nicht eingehalten. Nichtsdestotrotz, sie sind richtig und man versucht sich wirklich an dieser regelbasierten Ordnung auch zu orientieren. Und das ist für mich das Entscheidende. UNO-Charta. Und in der UNO-Charta steht da ganz klar auch, wenn ein Land überfallen wird, unrechtmässig, völkerrechtswidrig, also so wie das Russland mit der Ukraine gemacht hat, dann ist nicht neutral sein, ja, wir halten uns da draus und wir beziehen keine Stellung dazu, sondern dann ist es richtig, dass man sich auf die Seite des Opfers stellt, wie sonst wäre man auf der Seite des Angreifers. Das ist übrigens auch die Interpretation des Bundesrats. Aber das ist eine politische Interpretation. Das Haager Abkommen gibt uns da keine Antwort. Und die Neutralität, die die SAP jetzt in dieser Initiative festschreiben, die Neutralität hat es gar nie gesehen. Nie gegeben. Nie. Wir sind immer sehr, sag ich mal, pragmatisch umgegangen mit der Neutralität im Zweiten Weltkrieg. Wenn ich da in Bezug zu der Achsenmacht denke, und ich will jetzt das nicht urteilen, sondern die Schweiz hat einfach immer geschaut, wie können wir uns stellen, wie können wir uns verhalten, damit wir möglichst vom Krieg verschont bleiben.
Also, Neutralität als Instrument der Außenpolitik. Da haben wir uns bis jetzt recht gut durch die beiden Weltkriege auch durch. Ich sage jetzt, ich nehme das ein bisschen auf, jongliert und auch geschaut, dass es uns da gut gegangen ist. Das heisst, ein bisschen flexiblere Auslegung. Das würde jetzt im aktuellen Fall bedeuten, ja, wir übernehmen Sanktionen, ja, beim Kriegsmaterial, aber dann wieder wird es schwierig. Und bei den Bündnisteilnahmen, Übungen, da machen wir wieder ein bisschen mit. Ist das neutral?
Eben, also die Definition von Neutralität, das muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen, die ist vielfältig. Am Schluss, glaube ich, geht es ja den Menschen vor allem um den Willen, in Freiheit unabhängig zu bleiben. Und da hat ein Kleinstaat einfach nicht ganz die gleichen Optionen wie eine grosse Nation. Für uns ist es etwas weniger wichtig, wer wir noch um uns scharen können, um global unsere machtpolitischen Interessen durchzusetzen. Das ist nicht unsere Perspektive. Sondern wir müssen ein bisschen schauen, dass wir nicht aufgerieben werden zwischen irgendwelchen Blöcken, die sich aber, wie richtig gesagt worden ist, sehr dynamisch und schnell auch entwickeln können. Und da glaube ich, die Grundaussage ist schon mal die, wir sind sicher gut beraten, wenn wir uns nicht selber die Hände binden oder mit irgendwelchen starren Mechanismen, die uns dann im Weg stehen, das zu machen, was im Interesse vom Land, im Interesse von der Unabhängigkeit in Freiheit angezeigt wäre, weil irgendjemand etwas steht.
Das ist die Initiative zu starr. Oder sie würde uns das sehr einschränken.
Ich meine, man kann umgekehrt immer sagen, wenn sich die Verhältnisse verändern, kann man auch die Verfassung wieder anpassen und man muss halt dann auf das reagieren. Bloß sehen wir, wie schnell die Entwicklungen gehen. Und was es dann eben auch für Kollateralschäden hat. Ich nehme auch gerne das Beispiel auf jetzt vom Angriff von Russland auf die Ukraine. Ich meine, wenn jemand die eigene Unabhängigkeit und Selbstbestimmung wirklich über alles stellt, dann muss man doch den anderen das irgendwo auch konzidieren. Und da kann man doch nicht politisch, außenpolitisch wertungsfrei auftreten, wenn ein Land, das zwei Flugstunden von uns weg ist, brutal überfallen wird und drangsaliert, mit Zerstörung überzogen. Während Jahren, also ein primitiver Krieg nach altem Muster mit neuer Technologie, das kann einem doch nicht, da kann man doch nicht einfach anstehen und sagen, das betrifft uns jetzt dann schon gar nicht. Wir können aber diese Grundsätze respektieren. Wir können sagen, schau, Freunde, wir haben uns zur Neutralität verpflichtet. Wir können den Ukrainer keine Waffen liefern. Ich glaube, das wird akzeptiert. Es gibt andere Mechanismen, wo man auch wirkungsvoll irgendwie eine nützliche Position kann spielen kann. Aber diese Flexibilität, die braucht es von mir aus ganz zwingend.
Aber ist es nicht genau das, dass wir eben keine, ich sage jetzt mal, Linie haben, die auch im Ausland oder die Wahrnehmung von unserer Neutralität im Ausland ein bisschen schwieriger macht? Sie haben jetzt das mit dem Kriegsmaterial angesprochen. Das hat man in gewissen Ländern in Europa nicht verstanden, dass wir das jetzt nicht machen.
Aber nein,
und bei den Sanktionen hat Russland und Amerika schon unter den beiden Regierungen gesagt, also das ist jetzt auch nicht neutral, was er da jetzt macht. Also wir machen es einmal, sind wir, berufen wir uns auf unsere Neutralität und beim anderen Mal sagen wir, machen wir mit. So kann man es schon.
Gut, also das ist immer eine Mischung zwischen dem Erfüllen von fremden Erwartungen und dem Handeln nach eigener Überzeugung. Also ich meine, wir müssen ja nicht nur auf Washington und Brüssel und irgendwo her schauen und dann sagen, aha, dann müssen wir das machen. Das ist dann
ja, aber hat Neutralität nicht so viel Wert wie wir, wie sie auch von außen wahrgenommen?
Doch, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Aber ich bin in einem wichtigen Detail nicht einverstanden mit Ihrer Analyse. Oder? Also was die Waffenlieferungen angeht, ist meines Wissens nie Kritik gewesen, dass wir den Ukrainer keine Waffen liefern, aber dass wir Waffen, die wir unter gültigem Regime exportiert haben, denen Empfängerstaaten nicht erlauben, das als Teil von ihrem gesamten Fundus zu disponieren und halt sagen, etwas geht jetzt auch dort und da hin. Dass wir quasi wie jetzt über mehrere Stufen, über lange Jahre, quasi den Kontrollanspruch über Rüstungsgüter aufrechterhalten, das kann man, finde ich, kann man auch nicht darstellen. Und ehrlich gesagt, ich finde das unter allen Titeln ein Witz. Dass man das nicht versteht, das kann ich nachvollziehen. Und das ist mir eigentlich kritisiert worden. Und das finde ich übrigens auch der ganz grosse Pferdefuß bei dieser Neutralitätsinitiative. Das ist eine Form eine komische Art von Patriotismus, wenn man über sehr restriktive Rüstungsexportregeln faktisch die eigene Rüstungsindustrie oder die auch Rüstungsgüter unterhalten, entwickeln, produzieren, quasi wirklich einfach ins Offside stellt. Also so kann man eine bewaffnete Neutralität auf keinen Fall betreiben. Ja.
Und ich meine, das ist jetzt auch das Dilemma, das sie haben, oder, für die SVP, dass sie die Neutralitätsinitiative am Laufen haben, aber eigentlich das Kriegsmaterialgesetz öffnen und jetzt halt die neutralitätspolitische Beurteilung ins Kriegsmaterialgesetz geschrieben haben. Das heisst konkret, es werden in Zukunft keine indirekte Waffenlieferungen in die Ukraine möglich sein.
Also das ist eine von das Beispiel von Beat Walti zum Beispiel über Deutschland.
Nein,
den Teil von Deutschland.
Überall sonst, aber nicht in die Ukraine. Nein, also für mich ist einfach auch noch wichtig zu sagen, also was will eigentlich die SVP mit dieser Initiative? Oder? Man hat mit In weiser Voraussicht hat man eben nicht Neutralität in der Verfassung als Selbstzweck festgeschrieben, sondern nur immer als Mittel erwähnt. Und jetzt will man sie als Selbstzweck. Das ist einfach sehr starr. Weil eben, ich habe es vorhin versucht aufzuzeigen, es wandelt sich auch ein bisschen, wie man den Begriff Neutralität fühlt. Es geht eigentlich nur gegen Sanktionen. Man will nicht mitmachen bei Sanktionen. Es ist eine Anti-Sanktionsinitiative. Und es tut mir leid, es ist so in dieser Form halt wirklich eine Pro-Putin-Initiative. Und das kann ich nicht unterstützen.
Anti-Sanktionsinitiative?
Ja, in der Wirkung ist es ganz genau das. Ja, ich verstehe das auch nicht. Ich verstehe jetzt, sagen wir, linke, armeekritische Kreise, die sagen, das ist uns alles, wir sind sowieso also Pazifisten. Die können eine andere Sicht auf Neutralität haben, aber dass ein SVP diesen Zusammenhang wegreden will, oder? Zwischen der Rüstungsindustrie oder mindestens einer Industrie, die in der Lage ist, einen Beitrag zu leisten an die Verteidigungsfähigkeit. Ich sage es mal sehr defensiv, einen kleinen Beitrag zu leisten an die Verteidigungsfähigkeit, dass man denen quasi noch den Hahnen abdrehen und sich dann noch als grossen neutralen Patriot verkaufen. Also ich meine, das können die Leute nicht glauben, oder? Und darum glaube ich auch, ist es richtig, dass man dieser Neutralitätsinitiative keinen Gegenvorschlag entgegenstellt. Es gibt keinen Anpassungsbedarf. Das Konzept in dem dynamischen Sinn, wie wir es jetzt besprochen haben, hat sich bewährt und wird sich hoffentlich auch in Zukunft bewähren. Und da braucht es ganz sicher die Initiative nicht.
Also Bundesrat lehnt sie ab, will ihr keinen Gegenvorschlag entgegenstellen. Der Ständerat hat bis jetzt auch mal entschieden, keine Initiative, aber einen Gegenvorschlag. Dann hat es bei euch in der Kommission eine Vernehmlassung gegeben. Dort heisst es auch, kein Gegenvorschlag, auch der vom Ständerat nicht. Ihr habt eine offene Session, oder wie heisst das, einen offenen Tag geplant. Vielleicht sogar noch einen zweiten.
Also das wird die Open-End-Sitzung.
Genau. Also, was kommt da raus? Also auch kein Gegenvorschlag?
Also ich glaube, der Nationalrat wird seiner Kommission folgen und auch keinen Gegenvorschlag beschließen und Nein zu der Initiative. Und dann geht's aber haben wir ja Differenzen zum Ständerat, vermutlich. Bezüglich Gegenvorschlag und dann geht es in die Differenzbereinigung.
Ja. Dann geht es einfach hin und her.
Ja, hin und her.
Also gut, wir werden sehen, wie das weitergeht. Lassen wir das im Moment hier stehen. Priska Seiler-Graf, Beat Walti, danke vielmals für den Besuch bei uns in der Sendung. Wie im Parlament zu diesen Themen diskutiert wird, zeigt sich ab nächster Woche. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, dann fängt in Bern die Frühlingssession an. Wir wie immer ein bisschen voraus mit den wichtigsten Themen. Bei mir zu Gast sind die beiden Zürcher Nationalrat Priska Seiler-Graf von der SP und der Beat Walti von der FDP. Danke Ihnen für Ihr Interesse.
Konkret ist Ihnen präsentiert worden von Reiswolf, Ihrem Spezialist für Akten- und Datenvernichtung, ob digital oder analog.